Gut, fangen wir an. Bin ich zu verstehen? Ein paar Vorbemerkungen. Erstens, für die, die nicht wissen, mit wem sie hier zu tun haben. Ich war einige Jahrzehnte Prof an der Uni Bremen, hatte dort einen Lehrstuhl für politische Ökonomie des Ausbildungssektors. Habe in der Zeit, aber auch in der letzten Zeit, eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Einige, die noch erhältlich sind, liegen da vorne. Die habe ich zu verbilligten Preisen anzubieten. Ich bin nebenbei Mitarbeiter in der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Die hat hier auch einige Hefte ausgelegt, denen sich gerade die letzten vier Hefte auch mit dem Krieg sehr gründlich beschäftigt haben. Ich habe vor, zwei Teile vorzutragen, einen kürzeren, der sich mit der Friedensideologie befasst, und einen längeren, auch recht theoretischen, da ist eine Vorwarnung von mir sicherlich schon angebracht, zu der Wirklichkeit dessen, was Frieden im Kapitalismus ist. Zur Debatte, wir können nach dem ersten Teil, aber auf jeden Fall nach dem letzten Teil, ich werde ungefähr eine Stunde und Viertelstunde oder sowas reden, auf jeden Fall nachher debatten, aber wer es zwischendurch gar nicht mehr auf seinem Sitz hält, soll halt den Finger heben, dann können wir auch zwischendurch schon reden. Zu meinem ersten Teil. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Schiller, Tell. Nach dieser Logik, nach der Logik dieses Schiller-Zitats, hat mit Kriegsbeginn, angeleitet durch die Regierungspolitik und verbreitet durch mindestens 90% der deutschen Medien, flächendeckend eine Volksverdummung eingesetzt, die es in sich hat und die ihre Wirkung tut. Darüber geht es in meinem ersten Teil. Zunächst mal das Praktische in Anführungszeichen an der Logik dieses Spruchs besteht darin, dass die Politiker und die Vertreter der Medien, die diesen Spruch in die Welt gesetzt haben, gerade am Wochenende habe ich es noch von einem Kirchenoberen gehört im Fernsehen, dass die Logik dieses Spruchs sich ganz natürlich und ganz selbstverständlich den Frömmsten, also die Guten, zu denen zurechnet, denen man selbst angehört. Also wer den Spruch in die Welt trägt, hält sich selbst für einen der Frömmsten, rechnet sich den Guten zu. Warum? Die Begründung des Spruches ist ganz einfach. Sie wollen ja nur in Frieden leben. Was das für ein Frieden ist, wie er von den Frömmsten gestaltet wird, darüber hält dieser Spruch erstmal überhaupt keine Auskunft. Frieden, das ist nichts anderes als ein Höchstwert, der die Guten adelt, und das reicht als Begründung dafür, dass sie die Guten sind. Das ist natürlich nichts anderes als eine tautologische, also falsche Begründung. Falsche Begründung, weil das zu Begründende mit der Begründung zusammenfällt. Warum sind die Frömmsten gut? Das wäre zu begründen. Die Antwort ist, weil sie das Gute wollen, den Frieden wollen, tautologisch. Dagegen ist der Nachbar, der wegen seiner Nähe als besonders gefährlich gilt, der Böse. Warum ist der Nachbar böse? Auch hier wiederum klare tautologische Auskunft, weil er den Frieden der Guten stört. Es braucht also nicht mehr als wiederum diese tautologische Auskunft, dass der Nachbar böse ist, weil er Böses tut, unsere Friedensordnung stört. Das ist eigentlich schon das erschöpfend dargestellte Szenario, mit dem Politik und Medien auf die Bevölkerung losgehen. Es ist deswegen auch sofort aus diesem Szenario, das weiß man auch, ein Schluss fällig, und zwar nur ein einziger. Dem Bösen muss Einhalt geboten werden, damit er von seinen Bösartigkeiten ablässt. Und wie die auszufallen haben, ist ebenso klar. Gegen den Bösen helfen, weil er ja der Böse ist. Keine Argumente, keine guten Worte, keine Kompromissangebote. Das verfängt bei Bösen nicht, weil sie böse sind. Da müssen schon härtere Geschütze aufgefahren werden. Geschütze, die das Böse zwingen. Das Böse zwingen, von seinem Tun abzulassen. Wie das mit dem Zwingen geht, das weiß man ja. Erkennbar ist, dass diese begründungslose Logik nur moralisch verfehlt. Nur moralisch. Das heißt, allein durch die Einsortierung von Täter und Opfer an den Extremen der Werteskala von Gut und Böse. Das ist alles. Und damit wird sofort, auch das ist eigentlich kein Geheimnis, nichts anderes als eine Schuldfrage aufgeworfen und zugleich entschieden. Und solcher Art Deuten auf das Schuldige ersetzt bei den Frömmsten jeden Ansatz einer Ermittlung von Gründen für das Handeln des Bösen, ersetzt es durch vorgefertigte Rechtskategorien. Das mit dem Ersetzt ist mir schon wichtig. Denn die Guten begeben sich ja nicht, ich habe es schon angedeutet, auf die Suche nach Gründen für das Tun des Bösen, ermitteln keine politischen Interessen, immerhin handelt es sich beim Bösen ja um einen Staatsmann oder Motive, fragen nicht, ob der Böse vielleicht seine Gründe hätte für sein Tun, ob vielleicht, andersrum gedacht, die Frömmsten ihn herausgefordert haben durch Provokationen und so weiter. Deswegen erledigt sich auch ebenso die Beantwortung der Frage, warum das Böse so etwas absolut Verrücktes treibt, absolut Bescheuertes, nämlich Maßnahmen ergreift, die zum einen doch nicht nur beim Gegner Zerstörungen anrichten, sondern ihnen selber einiges an Reichtum, an Menschenleben und so weiter kosten und, auch das ist natürlich verrückt, deren Ausgang zum anderen völlig ungewiss ist, eben auch mit der Niederlage des Bösen enden kann. Allemal das wäre ein Grund zu fragen, warum treibt ein Staatsmann, ein Staat so etwas? Vielmehr sind die Guten mit ihrer moralischen Vorverurteilung derart im Reinen, dass eben von vornherein feststeht, dass der Angreifer, der Böse, nicht darf, was er tut. Die moralische Verurteilung hält immer nur eine Unterlassung dessen fest, was sich gehört. Was sich gehören würde, wäre in Frieden leben. Das treibt er nicht. Und sie leisten sich damit, mit dieser Schuldfrage, eine bemerkenswerte Abweichung von den sonst doch hochgehaltenen und angeeigneten Gepflogenheiten des Rechtsstaats. Wer eine Schuldfrage in dieser Weise aufmacht, der tritt als Kläger und als Richter in einer Person auf. Ziemlich widersprüchliche Angelegenheit. Tritt auf als ein von dem Einmarsch des Bösen Betroffener und zugleich fühlt er sich auf in der Position des über allen Parteien stehenden, Urteilenden in Sachen Recht und Unrecht, wie das Richter, wie das Rechtsgelehrte machen. Und von diesem widersprüchlichen Standpunkt, Opfer und Täter zugleich, verkünden die Vertreter dieses Spruches in ideeller Amtsanmaßung ihren Schuldspruch und beginnen, das ist ja auch noch der nächste Schritt, beginnen sogleich mit der Exekution des Schuldspruches. Das heißt, sie wissen sich nicht nur als Kläger und Richter, sondern auch noch als Exekutivbeamte der Gewalt, die dann eingesetzt wird im Recht. Und fertig ist damit auch die aus dem Schuldspruch folgende Legitimation zum Zuschlagen. Im Reich der Moral lässt sich so ein widersprüchlicher Unfug lässig veranstalten. Ich würde sogar behaupten, dazu taucht das ganze Reich der moralischen Argumentation. Diese Legitimation, die ich jetzt gerade vorgeführt habe, für den Einsatz von Waffen gegen das Böse, ist nichts als Heuchelei. Ergibt sich, dass es Heuchelei ist, es ergibt sich aus der Verteidigungslogik, die die Verfechter des Guten vertreten. Krieg wollen die Guten nämlich eigentlich gar nicht führen. Sie sehen sich, wie sie immer wieder behaupten, nur zum Krieg führen gezwungen durch den Bösen, weil sie nichts anderes als die gute Friedensordnung gegen den Angreifer zu verteidigen habe. Den Krieg führt, sagen sie, allein der Böse, was natürlich auch ein rechter Unfug ist. Sie wissen natürlich selber, dass zu einem Krieg immer zwei gehören, dass erst die militärischen Verteidigungsoperationen der Guten aus dem Überfall einen Krieg machen. Das wäre er sonst nicht. Und für diesen Überfall müssen die Guten schon ihre besonderen und überhaupt nicht moralischen Gründe haben, zumal Schutz und Hilfe für die Ukraine auch keine nette Friedensordnung hinterlässt, sondern verwüstete Lebensverhältnisse, die man jeden Tag im Fernsehen sich anschauen kann. Welche Gründe das sind, die der Böse hat und die die Guten zu dem Eintritt in den Krieg nötigen, das wäre allererst zu ermitteln. In meinem zweiten Teil will ich ein paar grundlegende Argumente dafür sagen. Putin ist die Verkörperung des Bösen. Er soll gar ein neuer Hitler sein. So etwas folgt auch aus der moralischen Unlogik. Und die sollte man sich in diesem Fall auch nochmal klar machen. Das beginnt folgendermaßen. Putins Tat, ist der erste Gedanke, heißt es, hat uns, die Fremden, gestört. Dann wird diese Tat, der russische Einmarsch, dieser politische Beschluss einer Staatsmacht auf den Charakter des alleinigen obersten Befehlshabers zurückgeführt. Eine politische Tat auf den Charakter einer einzelnen Person zurückgeführt. Und das ist ohne den nächsten groben Fehlschluss überhaupt nicht zu haben. Denn keine politische Staatsräson, schon gar nicht die Raison des Nachfolgestaats der Sowjetunion, lässt sich auf charakterliche Besonderheiten und obendrein auf charakterliche Besonderheiten des einen und offenbar ganz alleinigen Führers zurückführen. So als gäbe es in der Russischen Föderation nicht ebenso eine Regierung, ein Kabinett mit Ministern, einen ausgedehnten politischen Apparat und so weiter. Untersucht werden also nicht politische staatsleitende Interessen der Russischen Föderation, sondern gesammelte charakterliche Anomalien und abartige Vorlieben einer einzigen Person. Übrigens wird dafür auch gar keine große Suche veranstaltet. Umgekehrt, all das, was man so über den Privatmann Putin erfährt, wird umstandslos zum Beleg für seinen bösen Charakter herangezogen. Und was man so über den Privatmann an Charakterdeformationen festgehalten hat, das ist sozusagen der letzte Schritt zur Eigenart des Politikers erklärt. Der ist nichts anderes als das, diese Verkörperung charakterlicher Deformation. Und damit löst sich alles, ausgehend von der moralischen Verurteilung, in eine, sagen wir es ruhig so, rassistische Argumentation auf. Putin ist von Natur aus böse, der kann gar nicht anders. Das ist die Quintessenz dieser Abteilung der moralischen Propaganda. Nochmal, der Gedanke, der mir wichtig ist. Man muss festhalten, dass die moralische Befassung mit dem Krieg nichts anderes ist als die Weigerung, sich irgendeinen freien Gedanken über politische Anliegen von hochgerüsteten Staaten zu machen, über ihre Gründe zu machen, warum sie sich im Krieg mit wechselseitiger Zerstörung von Menschenmassen, staatlichem Gewaltpotenzial, Infrastruktur und so weiter Niederlagen beibringen wollen. Die Weigerung, dem über diese Verrücktheit mal etwas nachzudenken. Alles erledigt mit Gut und Böse. Noch ein Beleg dafür. Noch ein Beleg, dass es diese Weigerung, dass die moralische Argumentation diese Weigerung ist, sich tatsächlich sachlich mal mit den Gegebenheiten zu befassen. Wer das nämlich tut, und ich gehöre zu denjenigen, die das machen, könnt einiges davon in den Heften hier nachlesen. Wer das tut, wer sich dieser moralischen Weigerung jeder Klärung verweigert, vielmehr nach Erklärungen sucht, der wird von Moralisten aller Couleur sogleich verdächtigt. Die falsche Logik, die dann offenbar wird, kennt man. Die geht so: Wer angesichts dieser Verbrechen von Putin etwas erklären will, der bringt Verständnis auf für das Böse. Verstehen wollen, etwas erklären wollen, wird mit Verständnis für den zu erklärenden Gegenstand gleichgesetzt. Wie bescheuert ist denn das? Und der nächste Gedanke, dann sind wir beim Russenfreund, wer Verständnis aufbringt, ist Russenfreund und Putin-Unterstützer. Dabei ist Verstehen, ich sage es einfach nochmal, das ist eigentlich eine Banalität, Verstehen nichts anderes als Begreifen. Und erst aus dem Begriffenen lässt sich überhaupt die politische Qualität der Anliegen der kriegführenden Parteien erschließen und beurteilen. Doch zurzeit kann sich jedes Bemühen, statt des nationalmoralischen Gemütes einmal einzusetzen, seinen Verstand einzusetzen, kann sich jeder sicher sein, in der hiesigen Öffentlichkeit, aus der hiesigen Debatte ausgegrenzt zu werden. Kann sich sicher des nächsten Shitstorms, den nächsten Shitstorm erwarten. Ich weiß, wovon ich rede. Zwischenfazit. Die Entpolitisierung des russischen Angriffs durch diese moralische Denunziation ist eine vollkommene Angelegenheit. Und umgekehrt lässt sich über dieselbe Logik auch kein besserer Freispruch für den Eintritt des Westens in den Krieg, from behind natürlich, drechseln. Denn unser Krieg oder unsere Kriegsbeteiligung ist gerecht, heißt es. Das heißt aber auch, unter die Räder geht dabei ebenfalls vollständig, dass in jedem Krieg alle kriegführenden Subjekte, Staaten nämlich, über Leichen gehen, ihre Bevölkerung zum Töten und Sterben abkommandieren, alle Seiten, die da Krieg führen, ihr Volk also als Machtmittel zum Vernichten des Gegners einsetzen, dabei selbst vernichtet werden, dass sich also bei dieser Betrachtung dessen, was Krieg nun mal ist, und da beißt die Maus keinen Faden ab, eigentlich von vornherein jede Parteilichkeit für irgendeine Seite von kriegführenden Parteien verbietet. Aus all dem, was ich jetzt gesagt habe, sind die Leistungen der Volksverdummung, die ich am Anfang dann angesprochen habe, zu erklären. Diese Volksverdummung, muss man sagen, kommt an. Große Teile der Deutschen denken über den Krieg überhaupt nur noch so wie ihre politische Führung und sind deswegen auch mit dem Denken sofort fertig. Natürlich setzt so eine unmittelbar nach dem 24.02. erfolgte Parteilichkeit für Kriegsbeteiligung eine vorab festgezurrte antirussische Parteilichkeit aus. Sie kann nicht erst dann plötzlich durch die Überlegung, wie stehe ich denn jetzt da als Bürger, entstanden sein. Wie sollte auch aus dem Alltag deutscher Bürger, aus ihren materiellen Anliegen, Arbeitsplatz sichern, Geld verdienen, Prüfungen im Studium machen, Familie ernähren, Urlaub machen und so weiter. Wie sollte aus diesen materiellen Sorgen, die die Bürger von morgens bis abends umtreibt, eine Feindschaft zu dem Staatsmann Putin oder gar zur ganzen russischen russischen Föderation? Und wie sollte daraus eine Parteilichkeit für den Helden Selenskyj folgen? Für den Helden Selenskyj in Anführungszeichen, dessen Namen und Funktion wohl die meisten Bürger bis vor kurzem überhaupt nicht gekannt haben. Diese Feindschaft ist natürlich lange gezüchtet, das will ich nicht erklären, und wird aktiv bei den Bürgern, wenn sie von der Politik abgerufen wird. Diese Abrufung hat hervorragend geklappt. Die ideelle Parteilichkeit hat sich eingestellt und das ausgerechnet auch kurz, nachdem Scholz mit der Zeitenwende eine Kehrtwende der militärischen Außenpolitik Deutschlands, die wirklich einiges bedeutet, verkündet hat. Es bleibt aber nicht dabei, dass sich deutsche Bürger auf diese Weise ideell in den Krieg reinziehen lassen, über diese Form von Parteilichkeit. Die Parteilichkeit geht weiter und fordert heute bereits auch praktische Opfer. Es ist nämlich in Deutschland inzwischen flächendeckend angekommen, was man als die Kriegsfolgen, die Folgen des Wirtschaftskrieges, der den militärischen Krieg begleitet, betrifft. Brutale Preissteigerungen, Sie wissen, wovon ich rede, an der Energie, an der Mobilitäts-, an der Lebensmittelfront. Diese von der Politik übrigens einkalkulierten Folgeschäden der zweiten Abteilung des Krieges machen Leuten inzwischen, wie man weiß aus den Armutsstatistiken, die jeden Tag auch in der Zeitung sind, das Leben schwer bis unbezahlbar. Natürlich, das ist klar, erfreut das die Leute, die propagandistisch auf Staatslinie sind, nicht wirklich, wenn sie sich mit diesen Folgeschäden herumschlagen müssen. Doch wird ihr Ärger darüber, dass der Krieg inzwischen auch bei ihnen materiell angekommen ist, leicht von der Politik aufgefangen? Da fragt zum Beispiel zum einen die Außenministerin Baerbock, ob denn vielleicht Kriegsmüdigkeit eingerissen sei. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wo kürzlich nicht wenige Bürger der Politik noch ganz geduldig als Friedensanhänger ihren Pazifismus angetragen haben, wo umgekehrt der Ruf einzelner Politiker aus fast allen Parteien nach einer deutschen Kriegsbeteiligung in anderen Kriegen, im Nahen Osten und so weiter, auch als Kriegshetze sehr öffentlich gegeißelt wurde, gilt jetzt umgekehrt das, was die Baerbock Kriegsmüdigkeit nennt, eine Ungeheuerlichkeit, als Vaterlandsverrat und strammes Stehen zur patriotischen Kriegsbeteiligung inklusive der praktischen Folgen ist zeit- und volksgemäß. Zum anderen aber, auch das gehört dazu, werden Bürger zum Beispiel von Habeck in die Pflicht genommen, werden ganz moralisch darauf gedrückt, dass doch wohl ein Krieg gegen das Böse, ich könnte massenhaft Zitate von Politikern der Ampel zitieren, ein Krieg gegen das Böse, das so viel Leid in der Ukraine anrichtet, das eine oder andere, Zitat wörtlich, vergleichsweise geringe Opfer wert sein müsste, den Bürger. Das muss er übrigens einigen Bürgern, die gleich nach dem Krieg sich als Pro-Kriegs-Demonstranten auf die Straße begegnen haben, nicht sagen. Schon zu Kriegsbeginn stand auf ihren Demo-Plakaten zu lesen, ich friere gern, wenn Putin nur der Gashahn zugedreht wird. Das ist das Bekenntnis auch zu praktischen Opfern. Und schließlich zum Letzten weiß eine demokratische Regierung, dass sie natürlich zugleich den Beweis zu erbringen hat, dass sie die armen Leute, die von den Kriegsfolgen, materiellen Kriegsfolgen gebeutelten Leute, nicht gänzlich im Regen stehen lässt. Und so legt die Regierung mit einigen materiellen Entlastungen, die übrigens wirklich nur symbolischer Art sind, nach und zeigt damit zugleich, wie sehr sie die Bereitschaft des Wahlvolkes zu schätzen weiß, Kriegsfolgen zu tragen, selbst dann, wenn der deutsche Staat den Krieg noch gar nicht offiziell erklärt hat. Das Fazit aus meinem Teil 1 heißt, mit so einem Volk kann eine Staatsgewalt wie die deutsche, wenn das Volk sich nicht darauf besinnt, dass es nicht nur im Frieden, sondern vor allem im Krieg allein als politische Manövriermasse eingesetzt wird, mit so einem Volk kann eine Staatsgewalt in Krieg und Frieden einiges anstellen. Das war mein erster Teil. Wenn es jetzt erstmal nichts gibt, leite ich über zu meinem zweiten Teil. Der wird länger und ist ein theoretischer Teil, sage ich gleich vorweg. Die Frage, die sich jetzt aus dieser Kritik des Friedens, der moralischen Überhöhung von dem, was Frieden ist, ergeben hat, heißt, was hat es mit der Friedensordnung denn tatsächlich auf sich? Dass Kriege in allen Weltgegenden nur dem Erhalt von gewaltfreiem Staatenverkehr dienen, ist eine Lüge. Dass der Westen mit Kriegsbeteiligung selbstlos der Ukraine hilft, ebenfalls eine Lüge. Dass es dabei immer nur um das Verteidigen einer Friedensordnung geht, eine Lüge. Erkennbar darüber, dass eine Kriegsbeteiligung bei dem guten Freund in der Ukraine ein verwüstetes Land hinterlässt, dass der Welt mit Operationen, die Tausende von Toten fordern, eine Friedensordnung geschenkt werden soll, glaubt man ja sowieso nicht. Also all das gehört in das Lügenarsenal der aktuellen Kriegspropaganda des Westens. Ja, was ist sie denn nun, die Friedensordnung, tatsächlich? Den Anfang sollen ein paar simple Feststellungen machen, die ich aber nicht für unwichtig halte. Es gehört wirklich nicht viel zu der Feststellung, dass die Kriege zwischen Staaten im Frieden systematisch vorbereitet werden. Ja, wann denn sonst? Es gehört nicht viel dazu, dass also alle Kriegsgründe im Verkehr, den die Staaten in Friedenszeiten pflegen, liegen müssen. Es gehört nicht viel zu der Feststellung, dass Aufrüstung im Frieden stattfindet. Aufrüstung, die nicht wegen der Rüstungsindustrie beschlossen wird, sondern immer als dauerhaftes Programm der Aufrüstungskonkurrenz der Staaten um die wirksamsten Vernichtungs- und Abschreckungsmittel stattfindet. Dass also diese Vorbereitung auf potenzielle Kriege erhebliche Teile des nationalen Reichtums, also des Staatshaushalts, kostet, was zudem bedeutet, dass eine große Anzahl aus der einkommensabhängigen Bevölkerung ihre Lebensmittel mit der Herstellung von Vernichtungsmitteln verdienen müssen. Lebensmittel mit der Herstellung von Vernichtungsmitteln in Rüstungshaushalt oder in Dual-Use-Produktion und so weiter. Auch gilt, dass große Teile der naturwissenschaftlichen Intelligenz ihren Kopf zur Effektivierung von Kriegsgerät und Kriegsstrategien anstrengen müssen, in staatlichen Universitäten oder in privaten Einrichtungen. Außerdem weiß man, finden in Kriegszeiten ständig Manöver statt. Die bestehen nicht im Spazierenführen von Panzern und anderem, sondern bestehen darin, Kriegsbereitschaft zu erproben und in abschreckender Absicht der restlichen Staatenwelt, natürlich immer nur in Grenzen, alles will man ja nicht, verraten, zu erproben? Welch tolles Gerät zum Einsatz kommen würde, wenn sich jemand erdreisten würde, dieses aufgerüstete Land anzugreifen? Außerdem, man weiß, die freie Berufswahl bei jungen Leuten wird immer mal wieder durch Wehrpflicht, die ist jetzt bei uns abgeschafft, eingeschränkt. Dadurch eingeschränkt, dass dann Menschen zum Soldaten und eventuell gleich zum Kriegsdienst abkommandiert werden. Und übrigens, das ist mein letzter Punkt, dieser kurzen Aufzählung dessen, was alles erkennbar zum Frieden dazugehört, zeigt ein kurzer Blick in die Geschichte von Staaten außerdem, dass auch das, was als Territorium unter der Herrschaft von Staaten existiert, was dann zum Staatsvolk zugerechnet wird und was nicht dazugerechnet wird, welches ökonomische und politische System zu herrschen hat auf dem Territorium, nichts als das Produkt von Kriegen ist. Denken Sie im Moment an das, was der Erste und Zweite Weltkrieg hierzulande in Europa hinterlassen hat. Das dekretieren Sieger, du Verlierer bist noch existent in dem Territorium gefilde. Das haben Kriegsverlierer zu schlucken und machen es dann auch in der Regel zur eigenen Sache, weil sie in der Welt überhaupt nur so eine Chance haben, als Souveräne respektiert zu werden. Wer dabei an Deutschland, Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg denkt, liegt nicht ganz falsch. Was man so registrieren kann, und da gehört wirklich nicht viel Gehirnschmalz dazu, das weiß man ja auch eigentlich. Diese kriegsträchtige Politik im Frieden führt zwingend zur nächsten Frage. Ja, warum ist das denn so? Warum organisieren sich Staaten unter Aufbietung erheblicher Anstrengungen gegen ihresgleichen kriegsbereit? Wodurch werden eigentlich andere Staaten zu potenziellen oder tatsächlichen Feinden? Woher rührt die Feindschaft zu anderen Staaten? Dass dies aus dem Verkehr, aus dem Verhältnis der Staaten untereinander resultiert, das dürfte auch kein allzu großes Geheimnis sein. Und deswegen gilt es, diesen Verkehr der Staaten untereinander einer etwas genaueren Betrachtung zu unterziehen. Wie verkehren Staaten untereinander? Sie verkehren diplomatisch, politisch, ökonomisch. Sie versuchen, ihre Macht mit den Reichtümern ihres Territoriums oder mit den Reichtümern, die sie über den Handel mit fremden Staaten erworben haben, auszubauen. Sie bzw. ihre Großkapitale exportieren und importieren, investieren außerhalb, machen das eigene Land zugleich für fremde Investitionen attraktiv und so weiter. Dafür machen sie erhebliche Gelder locker, leihen sich von internationalen Großbanken, verschulden sich und so weiter. Dass diese Staaten in dem, was sie da tun, in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen, in einem Konkurrenzverhältnis, das auf dem Weltmarkt tobt, ist kein Geheimnis. Und dieses Konkurrenzverhältnis ist das ökonomische Herzstück der Friedensordnung, deren Sicherung dem freien Westen so viel wert ist. Worin besteht es? Inzwischen hat sich dieses Konkurrenzsystem, dieses globale Konkurrenzsystem, weltumspannend entwickelt. Diese, ich kann auch sagen, kapitalistische Weltwirtschaftsordnung gilt inzwischen als eine selbstverständliche Form der Ökonomie, gilt als konkurrenzlos, soll sich als die effektivste Form des Wirtschaftens herausgestellt haben, ist aber bei genauer Betrachtung alles andere als konkurrenzlos. Es lassen sich nämlich Formen des Wirtschaftens aufzählen, des Wirtschaftens, also der Aneignung von Naturressourcen durch lebendige Arbeit, die ganz ohne dieses kapitalistische Konkurrenzsystem auskommen. Da weiß man, dass sich über den Einsatz von militärischer Gewalt Staaten zum Beispiel andere Länder als Kolonien gefügig gemacht und aus diesen Ländern alles abtransportiert haben, was sie als Reichtum in ihren Vaterländern nutzen oder weiter auswärts verscherbeln konnten. Erstens. Da gibt es zweitens das Verfahren der gewaltsamen Eroberung fremder Staatsgebiete oder ganzer Staaten und ihrer Unterwerfung, ihrer Subsumption unter das Wirtschaftssystem des Eroberers, das, was Hitler im Programm hatte. Und so etwas hat auch nichts mit dem hier herrschenden Konkurrenzsystem zu tun. Dann gab es schließlich auch politische Versuche, sich mittels Autarkie, einem fremden Zugriff oder aus der Abhängigkeit von, sagen wir mal, weniger freundlich gesonnenen Staaten zu entziehen. Die sind übrigens alle eingestellt worden, selbst dort eingestellt worden, wo Größe und auch Beschaffenheit des Territoriums, wie etwa China oder Russland, solchen Bestrebungen entgegengekommen wären. Und dann gibt es noch eine letzte Form, die auch mit dem hiesigen Konkurrenzsystem nichts zu tun hat. Das ist jene Wirtschaftsweise, zu der sich Staaten in arbeitsteiliger Ökonomie zusammengeschlossen haben, um über Produktentausch, je nach den Besonderheiten ihres Territoriums oder ihrer Industrie, sich wechselseitig mit Gütern zu versorgen. Das System des RGW, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, auch Comecon genannt, das die Sowjetrepubliken mit den GUS-Staaten eingeführt haben, gehört dazu und ist bewusst als eine Alternative zur Konkurrenzordnung westlicher Staaten eingeführt, egal was man von der halten mag. Ein Fazit nach diesem kurzen Durchgang durch Alternativen zur Konkurrenzordnung. Dieses Fazit lässt keinen Zweifel daran, dass der freie Westen auch in Zukunft keine andere Art des Wirtschaftens zulassen will, als die, die er global in den letzten Jahrzehnten etabliert hat. Da sind nicht etwa Alternativen als wenig reichtumsfördernd aussortiert worden, dass sie nicht kapitalistisch sind. Das hat gereicht, reicht immer noch. Und ist das einzige Kriterium für die Aussortierung, von der ich geredet habe. Übrigens, für diese Aussortierung war, das darf man bitteschön nicht vergessen, so einiges an Gewalt unterwegs. Immerhin hat es zur weltweiten Etablierung dieser Konkurrenzordnung einen heißen Krieg, den Zweiten Weltkrieg, einen kalten Krieg, neben den beiden heißen Stellvertreterkriegen in Korea und Vietnam und auch die wenig friedliche Entkolonialisierung großer Teile Afrikas gebraucht. Das sollte man sich immer mal wieder klar machen, wenn man über diese konkurrenzlos erscheinende Konkurrenzordnung redet, dass sie mit erheblicher Gewalt durchgesetzt ist. Das heißt, es herrscht seit einigen Jahrzehnten in der Staatenwelt hinsichtlich ihrer nationalen Ökonomie ein Konkurrenzgebot. Und für dessen Erhaltung wird von ihren erfolgreichsten Nutznießern gesorgt. Wobei es, glaube ich, keiner gesonderten Beweisführung für das Urteil bedarf, dass es die USA sind, als einzige tatsächliche Siegermacht nach dem Zweiten Weltkrieg, die bei der Durchsetzung des Konkurrenzgebots die Oberaufsicht führt und zur Unterbindung von Abweichungen schon so einige nicht nur ökonomische Mittel eingesetzt hat. Die Durchsetzung hat bei vielen Staaten nicht dazu geführt, dass sie sich erst kapitalistisch zurechtmachen mussten. Ein großer Teil der Staatenwelt hatte sich bereits kapitalistisch zurechtgemacht, hatte das Privateigentum an Produktionsmitteln eingeführt, hatte die Bevölkerung auf Geldverkehr verpflichtet und musste auch nicht dafür sorgen, dass im Staatsvolk jene große Masse an eigentumslosen Menschen existiert, die an Lebensmittel nur rankommen, wenn sie die Privateigentümer reicher machen. Das war, wie gesagt, in den meisten Staaten gerade nach 1945 schon vorhanden, schon durchgesetzt. Sonderrolle Deutschland, mache ich mal eine Klammer, kann man immer noch was zu sagen. Dass die Kolonien dann nach und nach ebenfalls in Anführungszeichen befreit wurden, war übrigens, das will ich noch nachtragen, entgegen der öffentlichen Sichtweise nicht dem Umstand, oder ich sage mal vorsichtig, nicht allein dem Umstand geschuldet, dass diese Okkupation fremder Reichtümer in Kolonien mit Gewalt passierte und dadurch in Misskredit geraten ist, sondern war primär dem Interesse der Weltmarktführer geschuldet, dass die besetzten Gebiete mit ihren Ressourcen nicht nur einzelnen bestimmten Staaten, eben den Kolonialstaaten, zur ausschließlichen Ausplünderung zugänglich sein sollten, sondern allen Weltmarktteilnehmern über das Konkurrenzsystem zugänglich sein sollten. Das ist der wahre Grund für die Auflösung der Kolonien. Dieses durchgesetzte Konkurrenzgebot, dass Staaten sich verpflichten, ihren nationalen Reichtum allein durch den Einsatz ökonomischer Konkurrenzmittel zu mehren, hat inzwischen dazu geführt, dass es eigentlich keinen anderen Markt mehr gibt als den Weltmarkt. Es verhält sich nicht so, dass der Weltmarkt ein Zusatz ist zu dem inneren Markt. Diese Trennung gibt es nicht mehr. Alles, was irgendwo auf dem nationalen Markt, auch bei Aldi oder im Baumarkt gekauft wird und verkauft wird, hat sich in der Konkurrenz immer mit allen Anbietern und Aufkäufern weltweit zu vergleichen. Dieses Konkurrenzgebot schließt natürlich ein, dass so etwas wie gewaltsame Eroberungen von fremden Territorien oder sonstige unfriedliche Annektierung von Ressourcen geächtet ist. Diese Indizierung, diese Verurteilung des Einsatzes von Gewalt als Mittel der Reichtumsaneignung besteht übrigens immer noch, dabei nicht nur in einem moralischen Verdikt, sondern hat zugleich immer die Gewalt der Aufsichtsmacht USA hinter sich. Die nimmt sich nämlich als die größte und auch militärisch stärkste Macht das Recht heraus, auch schon mal ihre Gewalt einzusetzen, wenn sie Verstöße von Staaten gegen die erlaubte Konkurrenzordnung ausmacht. Dieser Berechtigung zum Einsatz von Gewaltmitteln gegen unliebsame Staaten, eine Berechtigung, die sich die USA übrigens immer noch ziemlich monopolistisch herausnehmen, dieser Berechtigung verdankt übrigens die Weltmarktordnung das Prädikat Friedensordnung. Frieden herrscht demzufolge, wenn nur einer sich zum Einsatz von Gewalt berechtigt sieht und sie hier und da, wenn sie es für nötig findet, wenig friedlich einsetzt. Wie geht es jetzt zu in der Konkurrenzordnung? Staaten fördern ihre Weltmarkterfolge nicht allein deswegen, weil ihnen selbstlos an den Gewinnen der Multis so viel liegt. Fehleinschätzung. Deren Einnahmen, also die Einnahmen der Multis, sind vielmehr immer die Grundlage von Staatsreichtum. Und so ein Staatsreichtum wiederum ist für die Staaten nichts anderes als ihr Mittel zur Ausstattung mit allem, was sie als Mittel zur Sicherung ihrer Souveränität nach innen und außen brauchen. Und mit dem verdienten Reichtum wird also Staatsmacht geschaffen, Staatsmacht gesichert und Staatsmacht ausgebaut. Das heißt, an der Wucht der Staatsmacht, die über Erfolge auf dem Weltmarkt begründet werden, hängt, was sich ein Staat auf der Welt herausnehmen kann. Infolgedessen gelten die Konkurrenzerfolge der nationalen Industrie auf dem Weltmarkt. Nicht nur als eine hübsche Zusatzeinnahme, sondern stellen die Grundlage der ökonomischen und damit der machtpolitischen Existenz aller kapitalistischen Staaten dar. Ich wiederhole es nochmal. Die Grundlage der ökonomischen und machtpolitischen Existenz aller kapitalistischen Staaten dar. Das ist zentral wichtig, wenn man klären will, wie es, warum in der Konkurrenz so zugeht, wie es zugeht. Es folgt nämlich daraus, dass es beim friedlichen Konkurrieren auf dem Weltmarkt schon in besonderer Weise zugeht. Wenn Kapitale sich bemühen, sich mit den Mitteln der Konkurrenz den Reichtum von Konkurrenten, also im fremden Land, für den eigenen Profit und für staatliches Wachstum anzueignen, dann geht dem immer was voraus. Das passiert nicht einfach so. Es findet nämlich kein Warenaustausch, kein Import, kein Export, kein Kapitalexport statt, ohne dass die Staaten als Agenten ihrer privaten Geschäftemacher ganz selbstbezüglich in Aktion treten. Sie sind die eigentlichen und wahren Subjekte der Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Warum? Es treten nämlich diese Staaten, die auf dem Weltmarkt agieren, treten vor allen Geschäften, die dann ablaufen, als die Verhandlungspartner anderen Staaten gegenüber und streiten sich mit denen über die Bedingungen fürs grenzüberschreitende Geschäft. Die Grundlage dieser Verhandlungen, die da laufen, dieses auch zivil genannten Verkehrs der Staaten untereinander, hat ihrerseits zur Voraussetzung, dass sich die Staaten untereinander anerkennen. Anerkennen nämlich als gewaltbewehrte Herrscher über Land und Leuten in den Grenzen ihres Territoriums. Für alles, was die Kapitale der Staaten per Abschluss mit der Geschäftswelt der auswärtigen Konkurrenz an Reichtümern abknüpfen, ist also die willentliche Zustimmung der Souveräne die Bedingung. Ein weiteres Moment, was dieser Konkurrenzordnung das Attribut Friedensordnung zugesprochen hat. Das stimmt. Doch wofür wird der Wille der Souveräne des fremden Staates jeweils in Anspruch genommen? Es wird ihn für nichts anderes in Anspruch genommen, als fremden Staaten darüber, per Zustimmung, seinen Reichtum abzuknüpfen. Umgekehrt natürlich genauso. Die kapitalistische Weltmarktkonkurrenz ist also von vornherein eine Angelegenheit von gewaltbewehrten Konkurrenzgegnern. Und es hat schon seine Gründe, dass das Konkurrenzgebot um ein ebenfalls US-amerikanisch verfügtes Gewaltverbot ergänzt ist, das an die Adresse aller Staaten gerichtet ist. Um ein Gewaltverbot ergänzt. Dieses Gewaltverbot, das muss man immer als, oh Gott, endlich sorgt jemand dafür, dass Frieden herrscht, lesen. Sondern sollte sich mal einen anderen Gedanken dazu machen. Denn wo Gewalt im Verkehr zwischen Staaten verboten ist, da haben diese wohl immer Gründe bei sich, von ihr Gebrauch zu machen. Sonst müsste man sie ja nicht verbieten. Was ich jetzt schon gesagt habe über Konkurrenz, schließt ein, dass die Staaten je nach ihrer eigenen ökonomischen Potenz ihr nationales Erfolgsinteresse mit mehr oder weniger Diktat oder Erpressung in Verhandlungen mit Fremden durchsetzen. Wie das im Einzelnen geht, will ich nicht ausführen. Das betrifft alle durchgesetzten Bedingungen, die sich auf Waren, Export und Import beziehen. Welche Waren dürfen überhaupt ausgeführt werden? Welche Waren dürfen eingeführt werden? In welchem Quantum, in welcher Qualität, in welcher Währung, mit welchen Preisen und so weiter. Alles Gegenstände, an denen der Erfolg immer der einen Seite gegen die andere Seite ausgehandelt wird. Klar ist, dass die Erpressungen, die je nach der ökonomischen Potenz der Staaten dabei in Anschlag gebracht wird, überhaupt nur so viel taugt, wie hinter den staatlichen Verhandlungspartnern, den Politikern, die sich dann sonst wo treffen, eine Gewalt steht, die auch schon mal mit außerökonomischer Durchsetzung droht und deren Durchsetzung mehr sein muss als der berühmte Papiertiger, da muss schon ein bisschen was dahinter stecken. Jetzt haben wir den Punkt erreicht, den ich ganz am Anfang meines zweiten Teils einfach so benannt habe. Den Punkt, Staaten schaffen sich Militär an, mit allem, was dazu gehört. Und zwar für die Untermauerung zunächst mal nur dieser Sorte Konkurrenzgebarens, rüsten sich dafür auf, stecken dafür Teile des Volkes in Uniform und geben damit zu verstehen, dass es ihnen mit den Ansprüchen, die sie in den Verhandlungen auf den Tisch legen, ganz ernst ist. So geht Weltfriedensordnung als Konkurrenzordnung. Es ist klar, dass bei solcher Sorte Regelung von Konkurrenz über diese Verhandlungen Vertragsbrüche in der Natur, in ihrer Natur liegen. Vertragsbrüche. Denn weil in der Konkurrenz nationalökonomische Interessen aufeinanderstoßen, deswegen sind auch alle Vertragsinhalte, in denen die Bedingungen der Geschäftemacherei die Staaten sich wechselseitig aufherrschen, sind diese Vertragsinhalte auch immer nur so viel wert, wie sie bei den Vertragspartnern keine tiefgreifenden ökonomischen Schäden anrichten. Was da tiefgreifend ist, hängt immer vom Anspruch an, den die Staaten in der Konkurrenz verfolgen. Deswegen steht auch in solchen Verträgen häufig gleich drin, was bei Vertragsbrüchigkeit erlaubt ist. Staaten, die, ich sage es mal in Anführungszeichen, vertragsbrüchig werden, lassen natürlich so einen Vertragsbruch immer der Gegenseite an. Die können bei Vertragsbruch übrigens nicht, wie das bei inländischen Rechtsverhältnissen der Fall ist, von einer übergeordneten Richtergewalt abgemahnt oder bestraft werden. Eine solche mit der Gewalt eines Rechtsmonopols ausgestattete Behörde gibt es nicht auf dem Weltmarkt. Selbst die WTO hat keine Gewalt. Dann schlägt in der Regel die Stunde der Protektionisten. Wobei, aufpassen, das Wort Protektionismus heißt ja nur die Schützer der Konkurrenzordnung. Aber Schutz der Konkurrenzordnung ist von Anfang an das politische Prinzip, das politische Anliegen jedes sich Einlasses auf die Konkurrenz. Ich lasse es aber jetzt mal dabei, weil sich mit Protektionismus ja was ganz Bestimmtes verbindet. Also Protektionisten, die in der Regel vorübergehend die Preise fremder Waren für unfair erklären, sie für subventioniert erklären, sie deswegen überhaupt nur per Zollzuschlag über die Grenze lassen, die Warenkontingentierungen schon mal verhängen oder bestimmten Waren ganz den Zugang zum Markt verbieten, alles übrigens per staatlichem, gesetzlichem Eingriff. Andere Staaten reagieren dann ihrerseits mit Subventionierung der Betriebe, ersetzen also ihrerseits Teile des Profits der Betriebe durch Staatszuschläge, sind bei der Beschaffung von Krediten für das einheimische Kapital zwecks produktiverer Investitionen verhilflich und so weiter und so fort. Es werden, wenn es eskaliert, auch schon mal Embargos und Sanktionen beschlossen und damit den Vertragsbrüchigen der Zugang zu national lebenswichtigen Gütern verwehrt. Nächste Eskalation, Handelskriege, stehen ebenfalls auf der Agenda der Konkurrenz, mit denen schon mal der Übergang zu einer etwas anderen Verlaufsform von Konkurrenz eingeleitet wird. Es können dann diplomatische Beziehungen eingefroren oder abgebrochen werden, was schon ein erster Schritt zu einer etwas heftigeren Drohung mit dem Einsatz von Gewaltmitteln sein kann. In der Regel handelt es sich aber immer noch um Mittel und Verfahrensweisen der ökonomischen Konkurrenz. Es geht immer noch darum, dass Staaten mit diesen politisch verfügten Mitteln ihre nationalökonomischen Interessen wieder in der Konkurrenz durchsetzen, und zwar mit konkurrenzadäquaten Mitteln. Wohlgemerkt, zusammengefasst, diesen Punkt. All das, was ich jetzt gesagt habe, ist Alltag der Konkurrenz auf dem kapitalistischen Weltmarkt. Diese Konkurrenz zerfällt also nicht in vertragsgemäßes Handeln und Vertragsbruch oder Missbrauch von ökonomischen Mitteln. Diese Unterscheidung gibt es objektiv in der kapitalistischen Konkurrenz nicht. Die gibt es nur im Zirkus der Schuldzuweisungen zwischen den einzelnen Staaten. Der Keim all der Zerwürfnisse steckt ja auch bereits in dem Konkurrenzprinzip selbst drin. Staaten tragen ökonomische Gegensätze aus, deren Resultate, wie vorhin gezeigt, grundlegende Bedeutung für den Staatsreichtum und damit für die Geltung ihrer Staatsmacht haben. Und in den zwischenstaatlichen Verträgen über Import, Export, Investitionen und so weiter sind diese Gegensätze eben nicht aufgehoben, aufgelöst, sondern als umstrittene Kompromisse und erpresserisch als Abhängigkeiten fixiert. Anders formuliert: Der Weltmarkt bewährt sich als Mittel der Bereicherung des nationalen Kapitals nur in dem Maße, wie es andere Nationen, die auf ihren Nutzen aus sind, zulassen. So verläuft die Konkurrenz von vornherein als beständige Serie von politischen Vereinbarungen und deren Bruch bzw. Korrektur. Ob daraus jetzt eine Aufkündigung der laufenden Beziehungen erfolgt oder nicht, ergibt sich allein aus der Einschätzung der Qualität der Einbußen von denen aus Staaten sagen, diese Sorte von Konkurrenz muss von uns um härtere Mittel ergesetzt werden. Und ob so etwas daraus folgt oder nicht, darauf will ich meinen letzten Gedanken verschwenden. Dieser letzte Gedanke beginnt mit einer Darstellung dessen, was auch alle wissen. Diese Weltkonkurrenz, Weltmarktkonkurrenzordnung, diese zu sichernde Friedensordnung, hat nur wenige Jahrzehnte gebraucht, um eine Staatensortierung besonderer Art hervorzubringen. Eine Staatensortierung, die jeder kennt. Nämlich die zwischen einigen wenigen kapitalistischen Metropolen, G8, G7. Das sind die, die über das größte und produktivste Kapital verfügen, die den besten Zugang zum internationalen Finanzkapital haben und so weiter. Dazu einige Schwellenländer, die sind heute vor allen Dingen in der Organisation BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika organisiert, die in dem Bemühen, sich als kapitalistische Anlagesphäre richtig attraktiv für die Metropolen zu machen, erste Erfolge schon errungen haben, aber immer noch auf der Kippe sind. Und dann gibt es schließlich die große Zahl der armen Länder. Und diese Hierarchisierung als Produkt von Jahrzehnten durchgeführter Konkurrenz auf dem Weltmarkt enthält einiges an Widersprüchen, das ich jetzt zum Schluss ansprechen will. Diesen Widersprüchen ist nämlich zu entnehmen, dass die Oberaufsicht der USA über den globalen Konkurrenzkapitalismus nicht bedeutet, dass sich die auf Konkurrenz und Gewaltverbot verpflichtete Staatenwelt politisch und ökonomisch allen Anliegen der Supermacht unterwirft. Also einfach nur so nach ihrer Pfeife tanzt, wie das Anti-Amerikanisten gern behaupten würden. Sie geben sich nicht einfach nur willenlos der Ablieferung ihrer Reichtümer an die USA hin. Es gibt nämlich jetzt als Resultat dieser Hierarchisierung Abgesehen vom Antagonismus zwischen allen Staaten in der Konkurrenz, Staaten, die auf dem Weltmarkt nicht mehr mittun können, das sind die Armen, und andere, die es zu den US-gesetzten politökonomischen Bedingungen nicht mehr wollen, beziehungsweise meistens nur bedingt nicht mehr wollen. Das ist das Resultat dieser Hierarchisierung. Und das heißt was für die Führungsmacht USA. Denn damit die von den Vereinigten Staaten mit viel Gewalt durchgesetzte Friedensordnung ihren Dienst am US-Reichtum erfüllt, den Dollar weiterhin als das Weltgeld hält, ist es notwendig, dass sich all jene Staaten an den Geschäften, sich die USA bedienen, auf diese Konkurrenzordnung auch nach amerikanischen Vorgaben einlassen. Also es wollen und auch es können, sich auf diese Konkurrenz einzulassen. Der Staat, der der Staatenwelt die Regeln des Konkurrierens vorschreibt, benötigt für die Sicherung des überlegenen ökonomischen Status, des eigenen überlegenen ökonomischen Status, dass der Rest der Staatenwelt sich aus eigenem Interesse darauf einlässt und sich einlassen kann. Das benötigt die Konkurrenzwelt vom Standpunkt der USA. Es ist damit eine Abhängigkeit gerade auch der Führungsmacht von ihrem eigenen Werk konstituiert, dass es nach ihren Interessen und ihren Wünschen und ihren Regeln läuft. Aber genau diese Anforderungen geraten, ich sag mal, in Bewegung, wenn Staaten in der Konkurrenz ihre Dienste an der US-Diplomatie, Suprematie nicht mehr erfüllen können oder nicht mehr unbedingt erfüllen wollen. Was heißt das? Etwas genauer zu dem Nicht-Können. Im Armenhaus der Weltordnung befinden sich Staaten, die als chronische Konkurrenzverlierer den erfolgreicheren Weltmarktsubjekten, also den Metropolen, keine oder nicht mehr lohnende Angebote offerieren können und deswegen auch nicht mehr über die Finanzmittel verfügen, die nötig sind, um so etwas wie eine nationale Ökonomie weltmarkttauglich in Gang zu bringen. Es bringt also als Resultat jahrzehntelanger Konkurrenz dieser globale Siegeszug des Kapitalismus zugleich in einer Weise seine eigene Beschränkung hervor. Mit dem erfolgreichen Zugriff auf Reichtümer fremder Staaten erschöpfen die siegreichen Weltmarktsubjekte zugleich eine ganze Reihe ihrer eigenen Quellen. Was dabei herauskommt, weiß man. Das sind die sogenannten Failed States. Und diese Failed States, das weiß man auch, können die Metropolen nicht einfach sich selbst überlassen. Die Staaten wissen, die führenden Staaten wissen, dass sich darüber ganze Regionen zu Störungen der Weltordnung entwickeln können, wodurch, auch da sage ich nichts Unbekanntes, wo so eine Staatsgewalt aus den Armenhäusern nicht mehr Herr über die Gegensätze im eigenen Volk ist, da gibt es Aufstände von Stämmen, Aufstände von Religionsgruppen, da bewaffnen sich Gruppierungen zu Terrorbanden und außerdem weiß man, ziehen als Resultat davon Millionen, inzwischen sind es 800 Millionen, Flüchtlinge, vor allen Dingen gen Europa, und hinterlassen eine Spur von Hunger und Tod hinter sich. All das nötigt die Metropolen zu bekannten ungemütlichen Interventionen der letzten Jahre, um solche Störungen der Weltordnung zu vermeiden. Und nur in allerseltensten Fällen schaffen es die Metropolen, diese feindlichen Brüder, zum Beispiel mit vielen finanziellen Gemeinschaftsaktionen, solche Staaten wieder zu nützlichen Gliedern des Weltmarkts zu machen. Das ist die eine Abteilung, nicht können. Zum Nicht-Wollen. Andere Weltmarktteilnehmer haben erhebliche ökonomische Erfolge eingefahren. Zum Beispiel übrigens auch durch ihren Zusammenschluss zu Bündnissen. Siehe EU. Sie haben darüber auch ihre militärische Macht gestärkt und nicht zuletzt wurde dadurch ihr nationales Interesse, sich regional oder überregional gemäß der eigenen regional-imperialistischen Anliegen etwas zu trauen. Auch dann, wenn diese Anliegen der ersten Weltmacht, der Weltaufsichtsmacht, nicht in den Kram passen. Diese Staaten bauen dann zu anderen Staaten ihre, wie es heißt, besonderen Beziehungen auf, verpflichten diese Staaten auf ökonomische Abhängigkeiten von sich, schaffen dadurch ihre netten politischen Verbündeten und so weiter, treiben also all das, was sich eigentlich die USA als ihr Privileg, America First, vorbehalten haben und noch vorbehalten. Wenn andere Staaten jetzt Ähnliches vorhaben, dann gilt das je nach den geoökonomischen, geostrategischen und geopolitischen Bedeutungen der Länder für die USA als Sakrileg. Als Sakrileg, das von ihnen nicht so ohne weiteres geduldet wird. Es reicht nämlich der USA, und das ist jetzt ein wichtiger Gedanke, wenn man auch den Ukraine-Krieg erklären will. Es reicht den USA nämlich nicht, wenn Staaten sich in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt gemäß des Gewaltverbots, also gemäß der Konkurrenzordnungen integrieren. Der USA kommt noch was Zweites an. Auf das, was die Konkurrenten dann mit ihrem erworbenen Reichtum politisch als Nationalstaat treiben, darauf haben sie ebenfalls ein besonderes Auge. Ein besonderes Auge, weil sie ja wissen, weil es ja ihre eigene Sache ist, dass sie mit ihren ökonomischen Erfolgen, mit ihrer Etablierung des Dollars als Weltgeld Nummer 1, die Grundlage für die Finanzierung ihrer Weltmacht legen, einer Macht, die, bei der das Wort Weltmacht kein Zufall ist, weil die Wucht der amerikanischen Souveränität inzwischen schon weit außerhalb ihrer Grenzen im Prinzip global funktioniert. Deswegen gilt für andere Staaten, die sich im Prinzip Ähnliches rausnehmen, Gott licet Jovi, non licet Vovi. Also was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Bauern noch längst nicht erlaubt. Diplomatische Verstimmung stellt sich ein. Sanktionen werden gegen den politisch illoyalen Konkurrenten erlassen. Und nicht selten erlebt man es, dass dann die CIA in Aktion tritt, in solchen Staaten schon mal irgendeine bunte Revolution anzettelt, dass das eine Form der Nichteinmischung in die Angelegenheit anderer Souveräne ist, das ist klar. Deswegen gilt dieses Dekret keinesfalls nicht, aber es gilt immer nur als ein von den USA verliehenes Recht an die Staatenwelt, so sehen die das, weswegen sich die USA auch frei herausnehmen, dieses Recht zu entziehen, dieses Recht auf Nichteinmischung zu entziehen, wenn es für sie unbequem gehandhabt wird. Die Beispiele für größere und kleinere militärische Interventionen der USA, die auf so etwas gründen, sind bekannt. Sie beziehen sich immer auf die gesamte Weltfriedensordnung, auch wenn sie nur punktuell irgendwo im Nahen Osten passieren. Sie stellen immer zugleich den Hinweis an die Weltordnung dar, an die Staatenwelt. Seht zu, das passiert, wenn ihr euch nicht der Ordnung, wie wir sie vorhaben, unterwerft. Das heißt, die USA sehen sich und ihr Werk vor allen Dingen ihr Nachkriegswerk. Bereits bedroht, wenn Staaten autonome Staatsgründungsprojekte oder eigene regionale imperialistische Ansprüche verfolgen. Es ist einfach nicht anders zu erklären, dass die Vereinigten Staaten mit und ohne Kriegserklärung, mit oder ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrats, ihr Militär in Europa, im Nahen Osten oder in Nordafrika zum Einsatz befehlen, um sogenannte Schurkenstaaten zur Raison zu bringen. Die haben sie nämlich als Hindernisse ausgemacht, bei der Sicherung, als Hindernisse bei der Sicherung ihres weltweiten Einflusses auf Staaten, bei der globalen Vermehrung ihres Reichtums und bei der Sicherung ihrer ökonomischen und politischen Zugriffsmacht auf alle Gegenden der Welt. Noch einmal, von einer besonderen Qualität wird diese Sorte der Auseinandersetzung mit Staaten und Staatenbündnissen, wenn es sich um Staaten handelt, die von der USA bereits identifiziert werden als welche, die das von den USA beanspruchte Monopol auf Weltordnung in Frage stellen. Also nicht einfach nur als Hindernisse, von den USA als Hindernisse ausgemacht werden, das gehört sich für euch nicht, einfach einen Krieg als Irak gegen den Iran anzuzetteln, sondern es sich um Staaten und Staatenbündnisse handelt, die inzwischen durch die Konkurrenz so stark und mächtig geworden sind, dass die USA meinen, dass sie ihr Monopol auf Weltordnung in Frage stellen. So wie es der Westen im Augenblick der Russischen Föderation vorwirft. Es handelt sich also dabei immer um Souveräne, die besonderes Beleg dieses zweiten Widerspruchs auf dem Weltmarkt nicht mehr wollen handelt. Die also auf dem Weltmarkt so erfolgreich waren und darüber über so viel Militärmacht verfügen, dass sie meinen, es sich leisten zu können, Mitsprache in Sachen Weltordnung einzufordern und hier und da eigenständige, autonome, konkurrierende imperialistische Aktivitäten zu entfalten. Aus all dem lässt sich nur ein einziger theoretischer Schluss ziehen. Und das ist mein letztes Argument. Die Sicherung der Bedingungen der weltweiten, ihrer Bereicherung dienende Friedensordnung von Staaten, die über die Mittel verfügen, dass sie derart wichtig sind, dass sie glatt vorübergehend jenes Anliegen auf dem Weltmarkt aufgeben, dass sonst das Zentrum ihrer Bemühungen steht, den Weltmarkt als Mittel, Reichtum anzueignen, zu behandeln. Wenn es soweit gelungen ist, soweit gediehen ist, dass Staaten sich in dieser Weise als Gegner begegnen, beziehungsweise von einem als Gegner ausgemacht werden, dann passiert es, dass sie die Anliegen der Bereicherung nicht nur aufgeben, sondern mit diesem Anliegen kontraproduktiv verfahren. Dass sie Länder verwüsten, Leute umbringen, also Reichtum massenhaft, den eigenen und den fremden, und auch Reichtumsquellen zerstören, eine Entscheidung, mit einem erfolgreichen Krieg die Bedingungen für ökonomischen Reichtum zu wahren, fällen Staaten deshalb auch nur, wenn das von ihnen ausgemachte Handeln der Gegner als politisches Hindernis für ihre eigene Existenz beurteilt worden ist. Wenn diese Angriffe, die sie feststellen, nach ihren Maßstäben von existenzieller Bedeutung sind, egal ob man das jetzt als einzelner Mensch nachvollziehen kann oder nicht, wenn Staaten in Kriege eintreten, ist ihr Urteil, das, was uns da als Hindernis oder als Angriff oder als Gefahr entgegensteht, ist für unsere nationale Existenz von derartiger Bedeutung, dass zur Sicherung und Herstellung alter Verhältnisse uns tatsächlich die Zerstörung von Reichtum bei uns und bei anderen, inklusive des vorhin schon angesprochenen unklaren Ausgangs solcher Kriege, wert ist. Ohne ein solches Urteil beginnen Staaten keine Kriege. Staaten beginnen nicht Kriege wegen Öl. So ein Quatsch. Wegen Öl große Teile des Reichtums aufzugeben, wäre ein absoluter Widerspruch. Sie haben die ökonomischen Interessen schon weit hinter sich gelassen. Im Krieg zählt der Profit nichts. Im Krieg hat sich ein Staat vom Profit emanzipiert. Gibt den Profit und alles, was damit zusammenhängt, als Kriegsmittel her, zum Zwecke der Vernichtung und weiß, dass er darüber selbst Vernichtungen erträgt. Wie gesagt, ohne ein solches Urteil, das, was da auf uns zukommt, ist eine existenzielle Gefährdung unseres staatlichen Gemeinwesens, wird keine Kriegsentscheidung gefällt, auch wenn die Teilnahme am Krieg, der Eintritt in den Krieg, die Auslöschung der eigenen souveränen Existenz in Rechnung stellen kann. Zwei Schlusssätze. Dass der Westen die freiheitliche Friedensordnung im Ukraine-Krieg verteidigt, ist also keine Lüge, sondern kapitalistische Wahrheit über dieses Konkurrenzsystem. Es geht dem Westen um die Wiederherstellung von zivilen ökonomischen Bedingungen im Verkehr zwischen Staaten, für die allerdings ein Russland mit seinen eigenen begrenzten imperialistischen Ansprüchen nicht geduldet werden kann. Es ist mit diesen Ansprüchen von den Amerikanern als Angriff auf das eigene Weltordnungsmonopol gesehen. Wenn der Krieg, den der Westen in der Ukraine gegen die russische, wenn der Krieg, den der Westen in der Ukraine gegen die russische Föderation führen lässt, mit einem wie auch immer ausfallenden Sieg beendet wird, Sieg des Westens beendet wird, dann soll wieder jene Friedenskonkurrenzordnung herrschen, in welcher bereits die kleineren und größeren nächsten Kriege in Vorbereitung sind. Das ist keine Prognose, sondern das ist das Resultat dieser Erklärung von Konkurrenz eines US-dominierten Weltmarkts. Und wenn man die Nachrichten der letzten Tage und Wochen verfolgt, dann weiß man, was da an kleineren und größeren Kriegen bereits in Vorbereitung ist, auch wenn man nicht weiß, welche es sind, wie groß und mit welchem Ende die dann geführt werden. Das war's. Jetzt sind Sie dran.
Ja. Von so betrachtet. Können Sie verstehen?
Trotzdem. Danke. Ich muss mein Gerät mal hören.
Also, wenn die Diskussion so betrachtet, dann würdest du ganz. Der eine Staat ist das Opfer, der andere der Täter. Natürlich von den Menschen wird überhaupt nicht geredet. Und ist das dann auch nur so eine Abwartung Gut und Böse? Und manchmal wird das dann so irgendwie weitergeführt, ja, wenn das den Leuten dann nicht einleuchtet, dann sagen die, stell dir jetzt vor, das ist jetzt ein Vergewaltiger, also ich kann da nicht dazu reden, ein Räuber. Auch nur so eine Abwartung Gut und den Leuten entgegnen. Weil, was ich so beobachtet habe, hast du dann nur gesagt, nee, der Vergleich ist nicht zulässig, weil das sind ja Staaten oder das sind ja Kindergartenhandel.
Die Schwierigkeit bei Ihrer Frage besteht darin, dass sie sehr abstrakt ist. Wenn wir sie jetzt mal beziehen auf den laufenden Krieg, dann meine ich, ist Ihre Vermutung, dass es sich um eine moralische Einordnung handelt, völlig korrekt. Dass der Westen das Opfer, beziehungsweise die Ukraine das Opfer ist und Russland der Täter ist und der freie Westen diesem harmlosen, diesem hilflosen Opfer nur zur Hilfe eilt. Das ist dann nichts anderes als Moral, weil eine ganze Reihe von Sachen unterschlagen werden. Dass es ein russischer Angriff ist auf die Ukraine, na klar, ein militärischer Angriff. Ich empfehle an der Stelle immer, mal Angriff zu sortieren. Nach, was ist eigentlich der militärische Begriff des Angriffs und was ist der politische Gehalt des Angriffs? Dass es ein militärischer Angriff war, stimmt. Doch was ist der politische Gehalt davon? Den muss getrennt ermittelt werden, indem man fragt, ja, warum hat die Russische Föderation unter Putin denn diesen Angriff gemacht, der genau jenen Widerspruch enthält, den ich am Schluss nochmal gesagt habe. Leichenvernichtung, die Zerstörung von russischem und ukrainischem Reichtum, den doch eigentlich Russland auch für sich benutzen wollte. Diese Verrücktheit, wie ich es in Anführungszeichen sage. Das muss man dann schon klären. Also den Angriff, den militärischen Angriff kann man nicht leugnen. Da kann man von mir aus Täter zu sein. Aber auf der anderen Seite darf das nicht dazu führen, dass man den politischen Grund des Angriffs unterschlägt. Und wenn man den betrachtet, landet man in ganz anderen Bereichen. Dann hat man nämlich die Frage zu stellen, hat der Putin gewürfelt? Hat der Putin einen schlechten Tag gehabt? Oder hat er nicht Gründe gehabt für diese verrückte Tour, für diese verrückte, widersprüchliche Tour, sich ein Land anzueignen, die Ukraine, und dabei große Teile des Reichtums, um den es doch geht, zu vernichten? Das wäre dann die nächste Frage. Warum? Genauso gut umgekehrt. Ukraine als Opfer. Naja, militärisch gesehen würde ich auch sagen, ja. Na klar, Russland ist mit dem Militär in der Ukraine eingefallen. Das haben die Ukrainer sich nun wirklich nicht bestellt. Selbst die im Donbass nicht. So, auch hier wiederum, bitte schön mal fragen, was hat eigentlich die Ukraine als Land, das angegriffen worden ist, mit dem zu tun, was den Putin an dieser Abteilung von Weltmarktkonkurrenz so gestört hat? Und da landet man dann bei ganz anderen Abteilungen. Da landet man zum Beispiel dabei, dass Putin zum Beispiel gesagt hat, wenn der Westen jetzt auch noch dieses letzte Land vor der russischen Grenze mit EU- und NATO-Macht mit Beschlag belegt, dann ist für mich eine rote Grenze überschritten. Ich habe viel hingenommen an grenzüberschreitender NATO-Annäherung. Das ist jetzt für mich eine rote Grenze. Wenn man das weiß, wenn man zudem weiß, dass Europa mit der NATO die Ukraine vorher schon, bevor hier überhaupt einer an den Krieg gedacht hat, militärisch aufgerüstet hat, dann ist der Hinweis auf, der böse Täter hat das hilflose Opfer überfallen, erst recht problematisch. Nein, die Ukraine war schon ordentlich aufgerüstet, schon seit Jahren ordentlich aufgerüstet. Allein schon deswegen, um im Donbass seit 14 Krieg gegen die Sezessionisten zu führen. Also nochmal, die Frage Opfer-Täter so abstrakt würde ich nicht stehen lassen. Ich würde immer genau fragen, von welchem Verhältnis redest du? Hast du ein Beispiel? Dann reden wir mal über Opfer und Täter. Und da empfehle ich immer zu sortieren, was ist da eigentlich militärisch und strategisch passiert und was liegt dem politisch zugrunde. Diese Sortierung zu machen, halte ich für sehr wichtig. Können Sie zustimmen?
Ja, das war schon nahe.
Gut, okay. Natürlich, klar.
Wird dann halt noch gesagt, so ähnlich, dass dann halt der Vergleich, sag mal,
warten Sie mal einen kleinen Moment, ich muss mal eben was eine kleine Operation vorführen. Alte Menschen wissen, was ich jetzt mache. Okay, bitte.
Also, der Sinne aller Vergewaltiger, der Räuber, der ist doch was drauf machen an der Stelle. Und dann habe ich in den Kindergarten alle gute hier starten, kein Mensch. Das würde ich dazu sagen.
Hat Ihnen das letzte Argument, was Sie selbst zitiert haben, nicht gefallen? Hat Ihnen das letzte Argument, das Sie selber als Einwand zitiert haben, nicht gefallen? Darauf hinzuweisen, dass Vergewaltigung einer Frau oder eines Mannes durch einen Mann oder eine Frau scheußlich ist. Aber was hat das mit Kriegen zwischen Staaten zu tun? Ist das nicht eine Hochrechnung, die zu keinem anderen Zweck dient, als die Verurteilung des Vergewaltigers gleichzusetzen mit der Verurteilung in dem Fall von Putin? Also zusammengefasst, das ist nichts anderes als eine schlechte Tour über einen scheinbar eindeutigen Fall, die Vergewaltigung im privaten Bereich oder im öffentlichen Bereich, gleichzusetzen mit etwas, was damit überhaupt nichts zu tun hat, nämlich mit der militärischen Auseinandersetzung zwischen hochgerüsteten Staaten, wo übrigens die Vergewaltiger und Vergewaltigungsopfer sowieso nur als Kriegsmaterial eingesetzt werden. Also mir würde das Argument, was Sie da selbst zitiert haben, durchaus einleuchten, das würde ich auch benutzen. Okay. Ich kann mir eigentlich wirklich nicht vorstellen, dass nicht dem einen oder anderen das Fell juckt und dann noch herauslos werden will. Ich habe in meinem Ankündigungszettel ein paar Bemerkungen gemacht, auch über die Pazifisten. Die habe ich jetzt draußen gelassen, sonst wäre es noch länger geworden. Und die kann man natürlich auch nochmal ein Wort sagen. Aber erstmal steht wirklich das, was ich gesagt habe. Und das sind ja wirklich nicht ganz bekannte Argumente, die ich vorgetragen habe zur Debatte. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie mich fragen, ob ich Alternativen müsste?
Nee, also nur.
Also wie man gegen das Argument, die haben keine Alternative, argumentieren kann.
Die Ukraine. Wir haben keine
Alternative. Bitte nochmal.
Wir Deutschland haben keine
Alternative. Wir haben keine Alternative. Naja, wenn Sie mich so fragen, gehe ich davon aus, dass Sie schon einige Erfahrungen in Debatten damit darüber gemacht haben. Mit welchem Argument sind Sie denn gelandet und mit welchem Argument sind Sie nicht gelandet?
Also was ich gemacht habe, dann zu sagen, naja, den Krieg weiter zu erzählen, aber das ist halt...
Das finde ich auch nicht so stark.
Haben Sie dazu eine Alternative oder... muss man nicht, ist Not der Glauben. Und dann ist es aber nicht ein, dann müssen Sie das zum Anlass nehmen, Urteil zu bilden über dieses staatliche, also die Deutschen über den Westen zur Einmischung.
Ich will das mal aufgreifen, was du gesagt hast. Haben die keine Alternative, als den Krieg militärisch zu unterstützen und damit selber sowas wie Kriegspartei zu werden? Es klingt so, als ob man denen unterstellen würde, sie hätten gesucht nach Alternativen. Was können wir denn bloß machen in der Situation? Um Gottes Willen, was würde uns denn da einfallen an Alternativen? Und dann haben sie gesucht und gesucht und haben einfach nichts gefunden. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, weil von Anfang an klar war, dass das politische Interesse des Westens oder das politische Interesse Deutschlands in nichts anderem bestand, als Russland über diese Abteilung Krieg, den die Ukraine für den Westen führt, in die ökonomischen, militärischen Schranken zu verweisen. Das ist ein politisches Interesse, das verfolgen sie schon seit Jahrzehnten. Und weil sie es über Jahrzehnte hinweg schon verfolgt haben, immer vorne dran die Amis, das ist ja klar, ist dieser Angriff der Russen auf die Ukraine, ich sag's mal unschön, gefundenes Fressen, endlich mit dem mal auch militärisch ernst zu machen, was sie immer schon vorhat, was übrigens auch Obama schon mal gesagt hat, Russland muss wieder Mittelmacht werden, die uns nirgendwo auf der Welt in die Quere kommen kann. Wenn man das so sieht, ist die Frage nach der Alternative bescheuert. Leuchtet das ein? Du musst sagen, wenn da noch was bleibt. Also Angriff auf diese Sache, keine andere Alternative. Ach, die Armen, die haben gesucht und gesucht, sich stundenlang nachts im Bett rumgewählt, Habeck und Baerbock und Scholz, soll man nicht wörtlich nehmen, und dann haben sie bloß keine gefunden. Nein, das ist schon immer das politisch-militärische Interesse gewesen, das sie jetzt sozusagen mit Aussicht auf Endstadium verfolgen.
Was man ja vielleicht auch an einer Alternative merkt, auf die sie sehr wohl kommen, neben der Aufrüstung mit dem Mitmachen Russlands, doch eine zivile Form der Zerstörung der russischen Macht zu kommen und die sehr entschieden voranzutreiben. Also insofern ab und vor Alternativen zu dem Zweck der Zerstörung der russischen Macht, da haben sie auch noch eine zweite Waffe in der Hand.
Das ist was ganz anderes als Alternative. Ja. Alternative wäre, wir lassen das mit dem Militär und sehen bloß zu, dass wir Russen als Gas- und Öllieferant nicht mehr benutzen wollen und einiges andere mehr. Nein, das, was du danach gesagt hast, das kann ich durchaus teilen. Der Wirtschaftskrieg ist in der Tat nichts anderes als die Ergänzung des militärischen Krieges. In dem Sinn ist übrigens der Westen nichts anderes als und Deutschland an vorderster Stelle Kriegspartei. Da lässt sich gar nichts leugnen. Das ist insofern ein wichtiger Hinweis, da will ich noch zwei Sätze zu sagen. Also das erste ist, Alternative stimmt nicht. Ergänzung, ja. Was ist das eigentlich für eine Sorte Ergänzung? Ich habe das einmal nur von den Vollgeschehen, die hier schon ankommen bei den Bürgern, erwähnt. Aber was ist denn das für eine Alternative, für eine ergänzende Maßnahme? Ich sag's mal so, an dem Wirtschaftskrieg kann man sehen, wie eng die Konkurrenz der Waffen mit den Waffen der Konkurrenz zusammenhängt. Meint Folgendes. Der Wirtschaftskrieg steht dafür, dass alle über den Weltmarkt hergestellten Abhängigkeiten der Staaten untereinander, je nach Gewichtung sehr unterschiedlich, die Sortierung habe ich ja genannt, hergestellt werden, um als Mittel der Vernichtung der ökonomischen oder als Mittel der Beeinträchtigung der ökonomischen Existenz eines Landes zu fungieren. Die Verpflichtung auf die Konkurrenz bringt nichts anderes hervor, übrigens nicht nur für Russland. Diese Sorte wechselseitige Abhängigkeit gilt für alle anderen, mit Ausnahme vielleicht von ein, zwei Staaten. Hat hervorgebracht einen Zusammenhang von ökonomischer Verflechtung, wo wenn sich eine Staatsmacht es sich leisten kann und es sich herausnimmt, zu sagen, hier unterbreche ich mal den ökonomischen Verkehr, von dem ich selbst gesagt habe, der ist das A und O des Weltmarktes, und sage, Verkehr, Warenexport, Warenimport geht nicht mehr, alle Häfen für russische Sachen dicht, Öl und Gas aus Russland geht nicht mehr, das SWIFT-System wird gecancelt und so weiter und so für Russland gecancelt, dann steht das für nichts anderes als das, wenn die Unterlassung dieser Einrichtung Weltmarkt von einem System unterbunden wird. Und wer das unterbindende System ist, das weiß man auch. Das muss jemand sein, es muss eine Macht sein, die von sich aus sagt, wenn ich das mache, Wenn ich den Wirtschaftskrieg gegen Russland führe, dann hat das Kollateralschaden, die ich vertrage, aber der andere nicht. Das heißt, es kann nur geführt werden, in dem Fall vom Westen, unter Führung der USA mit einer Militärmacht. Das sind nochmal hübsche Lehren über den Kapitalismus, lieben Leute. Hübsche Lehren über den Kapitalismus. Das ganze Konkurrenzgebot hat dieses Geflecht von Abhängigkeiten geschaffen. Dass wenn an einer Stelle das unterbrochen wird, ihr kommt nicht mehr an das Geld heran, das ihr braucht über den Weltmarkt. Ihr könnt keine Dollars mehr verdienen und könnt mit den Dollars nicht mehr auf den Weltmarkt kommen. Dann hat das negative Konsequenzen, in dem Fall für die Russische Föderation, egal was jetzt im Letzten dabei rauskommen mag. Das ist wenigstens die Absicht gewesen. Und die Absicht ist, wir können unsere wunderbare Konkurrenzordnung als Waffe einsetzen.
Ist es nicht auch ein Ansatz, um der so kommt, darauf aufmerksam zu machen, wie er sich vereinnahmen lässt von der Staat, ne? Selber zu sagen, wir haben keine anderen Alternativen, und dann lässt er sich ja schon, als wäre er ein Politiker, und man muss immer darauf aufmerksam machen, was er wirklich mit diesem Krieg zu tun hat, im Sinne von er ist verplant als derjenige, der die Folgen des Wirtschaftskriegs zu zahlen hat.
Ja. Deswegen habe ich vorhin gesagt, man muss unterscheiden, redet der von der Politik, die keine Alternativen hat, oder benutzt er gleich die erste Person Plural? Bei der ersten Person Plural würde ich Ihnen sofort recht geben. Das ist die Konsequenz dieser moralischen Parteilichkeit, wo den Leuten einfällt, sie könnten eigentlich ideell wie ein beteiligter NATO-General argumentieren. Ja. Als was denn, bitteschön? Als diejenigen Bürger, die die Kriegsfolgen in ein Armenhaus treibt. Das ist die Absurdität. Das war gemeint, ne?
Ja, das zieht sehr oft. Also wer ist hier, ne?
Mich würde nochmal interessieren, könntest du mal vielleicht noch zwei, drei, vier Sätze sagen zu dem spezifischen Interesse Deutschlands an diesem Krieg? Ist das rein negativ? Also das heißt, man gute Ordnung unter die US-Elite, oder also die man nur negativ definieren kann, also eben Russland zu ruinieren, oder gibt es darüber hinaus ein Interesse? Also in der Konkurrenz zum Beispiel auch in Bezug auf die USA, auf die Konkurrenz zu den USA?
Ich will die Antwort nicht schuldig bleiben, aber ich frage dich, hast du eine Idee? Denkst du an irgendwas, wenn du die Frage stellst?
Nein. Ich muss sagen, ich stehe da wirklich vor und überlege mir das.
Gut, okay.
Deutschland schadet ja, also die BRD schädigt sich ja mit ihrem Beitrag für den Krieg. Also es lief ja eigentlich wirtschaftlich 40 Jahre ganz gut mit Russland und jetzt machen sie einen Stopp und haben dadurch enorme Schäden. Das ist ja erstmal negativ für dieses Land. Und da gehe ich davon aus, da wird es schon einen Grund geben, der nicht einfach daran liegt, wir unterwerfen uns den USA, sondern dass da ein eigenes Interesse folgt. Aber da komme ich nicht
richtig drauf. Nee, ja, die Frage gründet sich darauf, dass man weiß, es gibt immer wieder Zerwürfnisse zwischen Deutschland, Europa und den USA. Übrigens auch während des Krieges. Die amerikanische neue Wirtschaftspolitik, Inflation Reduction Act, steht dafür. So, aber jetzt zum Kern deiner Frage. Hinsichtlich dieses Krieges, den der Westen die Ukraine gegen Russland führen lässt, sehe ich erstmal keine Differenz in Sachen politischem Interesse zwischen Deutschland, Europa und den USA. Ich betone das extra, hinsichtlich dieses Krieges gibt es einen engen Schulterschluss, der nicht zuletzt auch dadurch immer noch unterstrichen wird, dass die Staatenlenker, die Kriegsherren sagen, die Sache, die nächste Stufe der Eskalation müssen wir absprechen, damit nicht alleine nach einer nachher alleine auf weiter Flur steht. Das ist ein weiterer Beleg. Es verhält sich nämlich so, dass ungeachtet aller sonstigen ökonomischen Zerwürfnisse oder auch politischen Zerwürfnisse, die es zwischen USA und Europa, Deutschland gab, Deutschland diesen Zweck, wir müssen Russland in die Schranken weisen, sage ich mal vorsichtig, mit eigenen Mitteln vehement vorangetrieben hat. Die Osterweiterung der EU und der NATO ist vorangetrieben worden, vor allen Dingen durch deutsche Politik. Die haben dann das gemacht, was man als Eindämmung Russlands durch die Übernahme von Gussstaaten und ähnlichen Staaten bezeichnen kann. Also da sind sie selbst an vorderster Front mit tätig geworden, gewesen. Von daher kommt der Schulterschluss nicht von ungefähr. Also soweit das. Jetzt hast du darauf hingewiesen, als möglichen Einwand, dass Deutschland sicher durch den Krieg geschädigt sieht. Hinzu muss man sagen, ökonomisch. Aber da muss man denken an das Argument, was ich versucht habe auszuführen, dass offensichtlich Deutschland auch diese Kollateralschäden durch den Wirtschaftskrieg, die hast du ja im Kopf gehabt, diese Kollateralschäden ökonomischer Art, die Beteiligung an dem Krieg wert sind, mit dem Argument, das schaffen wir. Wir schaffen diese Kollateralschäden, die vor allen Dingen auch unser Volk betrifft, aber nicht nur unser Volk, sondern auch den Energiehaushalt Deutschlands. Die schaffen wir, die können wir meistern, entweder aus eigener Kraft oder mit Hilfe von anderen Staaten, denen gegenüber man ja auch über eigene Erpressungsmittel verfügt. Das heißt, das Argument Schädigung, das trifft zwar was, aber man muss es in Relation stellen zu dem politischen Interesse, was mit dem Krieg verfolgt wird, wobei Krieg immer ökonomische Schädigungen nach sich ziehen, welcher Art auch immer. In diesem Fall sind es Kollateralschäden des Wirtschaftskrieges. Und da müssen Kriegsbeteiligte immer zu dem Urteil, wenn sie den Krieg machen, stehen, haben sie immer das Urteil. Die negativen Konsequenzen fallen für den Gegner schwerwiegender aus als für uns. Die können wir noch wegstecken, aber der wahrscheinlich nicht. Das muss über Ihre Überlegung sein. Ob die stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Also so würde ich das auflösen.
Zur Antwort ist die Frage auch gekommen, was ist die Notwendigkeit, dass Deutschland diesen Krieg betreibt?
Ich wollte gerne dein Argument noch ein bisschen stützen, was du eben zu mir gesagt hast. Ich denke, man merkt an der Zeitenwende hier und was daraus gefolgt ist mittlerweile in diesen 10, 11 Monaten an Aufrüstung und tatkräftiger Unterstützung von behind bis hin merkt man, da handelt jemand nicht. Also das wird schon so sein, dass Amerika neu gemacht hat, aufgeführt von diesem Standpunkt, Russland nimmt in die Ukraine als Gelegenheit. Wie das Scholz mit der ganze politische Republik die Vergangenen und sagt, da sind wir ein Staat, der doch eigentlich immer schon sich als Feind begeben kann. Komplett falsch umgesprochen. Das müssen wir korrigieren. So ein Staat, er macht da einen Übergang, er macht einen Lebenssinn, dass in der Lage sein, sondern selber aufsteigen muss zu einer Macht, die in der Lage ist, Interessen sichern zu können und darüber aufzuwachsen. Man merkt dem nicht einfach den Not.
Weil du diesen Hinweis vom ökonomischen Riesen benutzt hast, nur eben, das ist keine Kritik, nur nochmal eine Präzisierung. Da heißt es immer, wir sind ökonomischer Riese und politischer Zwerg. Dass das nicht stimmen kann, habe ich erklärt. Weil der ökonomische Riese besteht darin, dass er sich Machtmittel beschafft, mit denen er politisch wuchert. Also der ökonomische Riese ist immer auch zugleich auf den Sprung politischer Riese zu werden. Das Einzige, was Deutschland gefehlt hat, ist die militärische Ausstattung dieses Riesentums in adäquater Weise. Und das haben, das hat die Scholz-Regierung mit dem Zeitenwende-Programm vor. Trotzdem nochmal zu Ihrer Frage. Notwendigkeit. Notwendigkeit ist, ich mach's mal ein bisschen komisch. Notwendigkeit ist eine logische Kategorie, die eigentlich wenig taugt, wenn man Interessen von kriegführenden Staaten erklären will. Der Scholz und der Habeck und die Außenministerin, die sind nicht aufgewacht und haben gesagt, oh, jetzt werden wir getrieben von irgendwas, nichts da. Die haben ihre Interessen verfolgt und haben gesehen, gerade das Argument von ihm, dass das nicht nur eine Notwendigkeit ist, den Ukrainern zur Hilfe zu kommen, weil man das Interesse hat, was sie mit den USA verbindet, Russland klein zu machen. Dieses Interesse haben sie verfolgt und nichts anderes ist da passiert. Wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, jetzt will ich das mal ein bisschen theoretisch erklären, so Imperialismus theoretisch, wie ich das versucht habe, in aller Kürze zu machen, da komme ich natürlich darauf und sage, wie kommen die denn auf die Interessen? Diese Interessen sind tatsächlich Resultate der Art und Weise, wie sie sich in der Konkurrenz behaupten wollen. Da habe ich gesagt, das bringt diese Gegensätze, das hat zur Grundlage die Gegensätze und bringt diese Gegensätze ganz schön weiter in Wallung, je nachdem, was man aus der ökonomischen Konkurrenz für sich als Machtmittel rauszieht. Nichts anderes als das. Also wenn ich es ökonomisch, wenn ich es Imperialismus theoretisch erkläre, sage ich, naja, jetzt schaue ich mal an, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich mir den Krieg angucke, frage ich, welches Interesse haben die eigentlich gehabt? Welches Interesse verfolgen sie? Und ist Ihnen das von heute über Nacht eingefallen oder nicht? Oder haben wir einiges zugesagt? Also wenn man richtig die Antwort auf die Frage, ist das für die eine Notwendigkeit, muss man sagen, nein. Das ist ihr Interesse. Das wollen die. Sie werden nicht getrieben, sondern sie treiben andere ganz hübsch durch die Weltgeschichte.